Ja, stellt euch mal vor, unser Gemeindehaus wäre heute Abend so proppenvoll gewesen, als du hier angekommen bist, dass du nicht mehr reingekommen wärst. Also schaut euch jetzt nicht hier um, weil sonst klappt das nicht mit dem Vorstellen. Aber versuch mal den Gedanken zu denken. Es ist so voll, dass keiner mehr reinkommt und dich erwischt es halt, du warst zu spät. Was würdest du dann machen? Okay, wir leben in modernen Zeiten, ihr würdet einfach nach Hause gehen und den Internetstream anmachen und würdet die Übertragung gucken. Aber wenn ihr doch, wie der Jürgen gesagt hat, auch der Überzeugung seid, live vor Ort ist besser, was würdet ihr dann machen? Vielleicht so wie in der U-Bahn in Tokio, ne, noch von irgendjemandem mit Anlauf reinquetschen lassen? Oder was anderes, was könnte man noch machen? Man könnte ganz laut Feueralarm schreien, dann würden bestimmt ein paar rauskommen und dann könntest du rein. Ja, also hier wären jetzt einfach gute Ideen gefragt. Okay, zum Glück passiert das ja nie, ne? Aber eigentlich schade, denn wenn es hier überfüllt wäre, dann könnten wir beweisen, wie wichtig uns der Gemeindebesuch wirklich wäre. Bei Jesus hat es ja tatsächlich also dieses Überfüllungsproblem gegeben. Das war in einem Haus in Kapernaum, wo ihn so viele Menschen reden hören wollten, dass sie sogar noch draußen vor der Tür standen, weil keiner mehr reinkam. Und dadurch entsteht eben eine ganz interessante Situation, die zeigt, was auch das Motto der Predigt heute sein soll, Glaube bewirkt Taten und Rettung. Komische Kombination, lass es einfach mal so stehen. Ich muss eigentlich nicht den ganzen Predigttext jetzt lesen, weil wir haben den ja eigentlich gesehen. Vielleicht nur mal den einleitenden Vers 17 aus Lukas 5. Da steht nämlich, und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Erster Punkt, Glaube bewirkt Taten. Wenn ihr mehr genau nachlesen wollt, habt ihr es ja hier an der Wand. Wir haben es hier mit einer Begebenheit aus der Anfangszeit des Wirkens Jesu zu tun. Jesus war schon so ein bisschen durch die Lande gezogen und hat überall vom Reich Gottes rum erzählt. Jetzt war er wieder nach Kapernaum an den See Genezareth zurückgekehrt und war da in ein Privathaus eingekehrt. Also Roland, so wie du das gemacht hast in Uganda, ne? Hast du bei Jesus abgeschaut anscheinend. Okay, also er ist in Kapernaum schon mal gewesen, damals im Haus von Simon Petrus und seinem Bruder Andreas. Da hat er dann auch gleich die Schwiegermutter des Petrus von Fieber geheilt. Und das haben ganz viele Leute mitgekriegt und sind dann gleich an demselben Tag in Scharen herbeigeströmt. Und bis zum Abend musste er dann andauernd Leute heilen oder Dämonen austreiben. Ja, und auch da war es dann richtig voll. So, und jetzt war er vielleicht wieder in demselben Haus und die Leute kriegen das ruckzuck mit, dass er wieder da ist. Und dann ist es voll und dann ist es so übervoll, dass man also gar nicht mehr reinkam. Es herrscht also sozusagen eigentlich so ein Belagerungszustand. Ein paar Männer wollen oder sollen aber einen Gelähmten zu Jesus hinbringen. Wir erfahren leider nicht, in welchem Verhältnis diese Männer zu dem Gelähmten stehen. In der Kinderstunde sind es natürlich vier Freunde, ne? Das ist klar, aber könnten genauso gut auch Familienangehörige sein. Es könnten Männer von der nahegelegenen Diakoniestation sein. Oder vielleicht war das sowas wie das Anruf-Sammeltaxi. Ja, die kommen dann halt und transportieren einen dahin, wo man will. Wie auch immer. Ich glaube, es sind Menschen, die sich von Herzen engagieren und die es nicht für Geld machen. Denn Jesus belohnt ja dann auch und betont ihren Glauben und nicht ihre Professionalität. Ne? So, Jungs, guten Job gemacht, ey, so wie ihr den heute transportiert habt, das war klasse. Nein, er lohnt ihren Glauben. Sie glauben nämlich, dass Jesus den Gelähmten heilen kann. Sie glauben, dass er barmherzig ist, wenn sie bis zu ihm vordringen können. Aber oh Schreck, da ist überhaupt kein Durchkommen. Sie unternahmen mehrere verschiedene Versuche, aber es gelang nicht, Zugang zu erhalten. Ich finde diese Männer wirklich erstaunlich. Sie geben nicht auf. Sie wollen jetzt diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich kenne mich. Ich würde wahrscheinlich sagen, ach, klappt's heute nicht, dann klappt's vielleicht morgen. Ja, hätte man vielleicht einen Termin machen müssen oder keine Ahnung, sollen wir jetzt noch ein bisschen bleiben und dann noch versuchen, durch die Tür zu schlüpfen, wenn die Veranstaltung vorbei ist? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bringt das nichts. Aber die denken sich, wer weiß, ob wir Jesus heute noch zu packen kriegen? Wer weiß, ob der morgen noch da ist? Jetzt ist die Gelegenheit. Bloß nicht schlapp machen. Bloß nicht aufgeben. Ohne großen Teambuilding-Prozess arbeiten die jetzt richtig gut zusammen, die Jungs. Die schleppen den Gelähmten auf seiner Liegematte hoch auf das Dach. Die meisten Häuser damals, sie hatten so eine Außentreppe, über die man auf das Dach gehen konnte, weil man da zum Beispiel gut schlafen konnte oder einfach auch Zeug aufbewahren konnte oder auch einfach mal mitgewohnt hat da oben auf dem Dach. Also von daher gab es wahrscheinlich so einen Aufgang, aber sie mussten ihn ja trotzdem da irgendwie hochbuxieren und das haben sie geschafft. Kurzerhand werden die Ziegel beiseite gelegt, wird sogar das Dach aufgebrochen, diese Decke da aufgebrochen, diese Lehmdecke. Und dann fängt es innen an, so runter zu rieseln und die Leute merken, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen da rein zu versetzen. Überleg mal, wir halten hier gerade schön unseren Gottesdienst, ihr hört mir zu, wie ich was erklären möchte. Und jetzt fangen da oben an, die Platten runterzukommen. Oder die Lampe kracht runter, weil da irgendwelche, wir wissen nicht wer, anfangen drauf rumzuhämmern. Da denkst du dir doch auch, wow, das gibt Ärger. Zumindest wird da mal eine hübsche Schadensersatzklage fällig. Ja? Und Kapernaum war nicht so groß. Jeder konnte doch sehen, wer das Loch da oben reingemacht hat. Jeder wusste, wer die Burschen waren. Und ich kann mir vorstellen, das hat den Hausbesitzer nicht erfreut. Und er hat sich sicherlich gedacht, wartet Leute, euch packe ich nachher. Aber das war den Vieren egal. Die haben das jetzt eiskalt durchgezogen. Und ich sag mal, überleg mal. Überleg einfach mal, bist du auch so ein hilfsbereiter Mensch? Hast du es auch auf dem Herzen, Menschen in die Gegenwart von Jesus zu führen? Egal wie. Und sagst du auch, jo, das darf mich auch ruhig was kosten. Ich glaube, wir sollten richtig beeindruckt sein. Diese Männer hier, der Glauben dieser Männer, der überwindet Blockaden. Und schließlich lassen sie dann diese Liege herunter, direkt vor die Füße von Jesus. Also drei Dinge fallen mir hier auf, die man sich vielleicht so merken kann und wo man mal drüber nachdenken kann. Ihr Wunsch, ihre Überzeugung und ihr Wille. Die sind einfach beseelt von dem Wunsch, dass es dem Gelähmten besser gehen soll, dass ihm geholfen wird. Das wünschen sie sich und das wünschen sie ihm. Und dann waren sie zweitens der Überzeugung, dass eine Heilung nur zu Füßen von Jesus stattfinden kann. Das war den Sonnen klar. Wenn sie jetzt wollten, dass ihrem Freund geholfen wird, dann mussten sie da rein. Davon waren sie fest überzeugt. Das muss direkt bei Jesus passieren. Und dann hatten sie drittens wirklich diesen festen, unerschütterlichen Willen, sich von Hindernissen nicht aufhalten zu lassen, sondern eben jeden Einsatz zu bringen, ganz egal, was das kosten würde. Erinnert mich irgendwie an den barmherzigen Samariter, der auch so verrückt war zu sagen, hier, ich lasse diesen geschundenen Mann mal bei dir, versorg den mal schön und ich komme nächste Woche wieder und alles, was der an Kosten verursacht hat, das werde ich dir dann bezahlen. Wahnsinn, oder? Also das ist super vorbildlich und wenn man mal so drüber nachdenkt, ist nicht einfach eine Geschichte, die man in der Kinderstunde erzählt, dass die sich darüber freuen, sondern das ist eine Riesenherausforderung für uns. Ein Riesenansporn für jeden von uns. Bin ich so? Kann ich mir das vorstellen, so zu sein? Und ich habe mir überlegt, boah, ich weiß nicht. Wie schaffen diese Männer das? Was treibt die denn eigentlich an? Was ist denn deren ihre Motivation? Und da fällt mir auf, ihre Tat wird von Jesus als Glaube erkannt. Im Jakobusbrief steht ja auch, wenn wir Glauben haben, dann kann das eigentlich nicht sein, Entschuldigung, dann kann es eigentlich nicht anders sein, als dass aus diesem Glauben auch Taten entstehen. Jakobus 2, Vers 20, da wird das ziemlich drastisch und ziemlich rabiat gesagt. Nach der Guten Nachricht Bibel liest sich das so: Du gedankenloser Mensch, willst du endlich einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Und ich glaube, da haben sich viele von uns schon dran gestoßen an dieser Stelle, ne? Vielleicht sogar ein bisschen geärgert darüber. Nutzlos, aber jetzt wirklich übertrieben, oder? Willst du es einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Die Männer hier, die haben den Glauben und die haben das Vertrauen, dass Jesus helfen kann. Ja, und das glaubst du doch auch, dass Jesus helfen kann, oder? Und Jesus ist gleichzeitig der Grund, warum sie glauben, und er ist auch das Ziel von ihrem Glauben. Ja, sie wissen, was Jesus kann, und deshalb wollen sie diesen Gelähmten, ja, ich sag mal im besten Sinne des Wortes, an Jesus ausliefern. Das ist das Ziel, ihn bei Jesus anzubringen. Taten ersetzen natürlich nicht den Glauben, sondern sie kommen aus dem Glauben. Und deshalb kann man das sagen, Glaube bewirkt Taten. Das können wir hier bei diesen vier Freunden sehen und nicht einfach nur sagen, ja, Jungs, habt ihr gut gemacht, sondern tatsächlich uns fragen, was ist da für uns drin? Was hat das uns zu sagen? Glaube bewirkt Taten. Wenn wir so auf den Tag heute gucken, oder sagen wir auf die letzte Woche, oder auf den vorangegangenen Monat, oder das bisherige Jahr, würde dir irgend so eine Tat einfallen, wo du wirklich sagst, ja, da habe ich im Glauben vertraut. Da habe ich an etwas festgehalten. Da habe ich ein Ding durchgezogen gegen den Widerstand. Gegen die Schwierigkeiten. Weil ich wusste, bei Jesus ist es an der richtigen Ecke. Er wird mir helfen. Also mir würde da für mich und meine Familie gerade konkret schon was einfallen. Aber da habe ich auch gemerkt, war ich nicht alleine. Da waren Hunderte von Betern mit dabei und haben uns da gestützt und geholfen, dass wir diesen Glauben haben können. Glaube bewirkt Taten. So, diese ganze Männergruppe wollte, dass Jesus den Gelähmten jetzt körperlich heilt. Aber wir haben ja in Vers 20 hier etwas anderes zu lesen. Da steht ja, dass er ihren Glauben erkennt und daraufhin Sündenvergebung ausspricht. Das ist schon ein bisschen überraschend, denn Jesus ist ja eigentlich nur ein Mensch. Ja? Die Umherstehenden, für die ist das jetzt ein ganz großer Punkt, wo sie sagen, hä, was geht denn jetzt ab? Wie kann er sich das denn anmaßen? Ich sage nochmal, wir befinden uns in der Anfangszeit von dem Wirken von Jesus. Und da fragen sich viele der Anwesenden im Haus das, was soll das denn jetzt? Und das ist mein zweiter Punkt, dass ich sage, was wir aus dieser Geschichte lernen, ist, Glaube bewirkt Rettung. Wir lesen mal zusammen die Verse 21 bis 26. Dann heißt es nämlich, und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die fingen an zu überlegen und die sagten, wer ist dieser, dass der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was ist leichter? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und das Fazit ist dann, das Endergebnis, Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Also das ist schon ein richtig starkes Stück. Jesus tut hier was total Überraschendes. Auf die äußerliche Krankheit von dem Kerl, der da jetzt vor ihm liegt, geht er überhaupt nicht ein. Jesus will das gar nicht sehen. Jesus blickt tiefer, sieht den ganzen Menschen. Und das bedeutet, er sieht nicht nur seinen Körper, sondern er sieht auch seine kranke Seele. Und Jesus erkennt, ja klar, dieser Mann ist ein Sünder, wie alle anderen. Und wir würden vielleicht dazu neigen zu sagen, ach Jesus, jetzt wollen wir nicht über Sünde reden, der arme Kerl. Wer weiß, wie lange der schon gelähmt ist, vielleicht von Kindesbeinen an. Guck mal, was der für ein schweres Leben hat. Ja, er ist schon immer Opfer gewesen, hat es schon immer schwer gehabt. Da wollen wir jetzt nicht hier anfangen mit Sünde und hat er irgendwann mal was falsch gemacht. Da hat doch jeder Verständnis für, wenn der sich mal aufgeregt hat, wenn der mal gezweifelt hat, wenn der mal geklagt hat. Also Gott, wirklich. Aber Jesus sagt, nein, für jeden Menschen ist das die Wurzel allen Übels. Die Sünde, die in unserem Leben steckt, die in jedem von uns steckt und die einfach dafür sorgt, dass es mit dieser Beziehung zu Gott nicht richtig klappen will. Dass sie auch wie gelähmt ist, dass sie nicht richtig funzt. Und deshalb geht Jesus hin und macht ihm hier jetzt in Anbetracht dieses Glaubens, den sie bewiesen haben, dieses besondere Geschenk. Er nutzt diese ungewöhnliche Situation von dem kaputten Haus, also das muss man sich mal vorstellen, ich glaube, keiner von denen, die da anwesend waren, wird für den Rest seines Lebens vergessen haben, was an dem Tag passiert ist. Du bist da bei so einem Wanderprediger, willst da so eine Session miterleben und das Dach bricht zusammen. Und als ob das nicht genug wäre, wird so ein Gelähmter runtergelassen. Und als ob das nicht genug wäre, sagt der Wanderprediger mal eben lockerflockig, oh Mann, das war eine starke Aktion, jetzt sind dir deine Sünden erlassen. Zum Beispiel, dass du gerade das Dach kaputt gemacht hast. Zählt das auch dazu? Also, das war eine ganz starke Geschichte, das wird keiner vergessen. Und deshalb nutzt Jesus diese ungewöhnliche Situation, um sich zu offenbaren, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Er ist nicht einfach ein Lehrer, er ist nicht einfach ein Wunderheiler. Und die frommen Gesetzeslehrer, die stoßen sich an der Aussage von Jesus, dass dem Mann jetzt die Sünden vergeben sind, nur weil er, Jesus, das jetzt sagt. Ja, weil ich das jetzt gesagt habe, deshalb sind dir die Sünden vergeben. Alles klar, gut, weiter. Ey, wer ist der Typ, der so eine Gotteslästerung hier ausspricht, fragen die sich. Wer ist dieser Mensch wirklich? Diese Frage haben sich so viele gestellt, die Jesus begegnet sind und die ihn erlebt haben. Die Jünger selber auch, nach der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth. Als auf einmal keine Welle mehr war, kein Windhauch mehr war, da haben sie auch gesagt, wer ist dieser Mensch? Was ist das für ein Typ? Jeder, der auf die eine oder andere Weise Jesus begegnet ist, stellt sich diese Frage. Und diese Frage ist auch heute noch aktuell, denn das muss eigentlich jeder Mensch für sich beantworten. Wer ist Jesus Christus für mich? Jesus hat da in Kapernaum ein Zeichen gesetzt, um eine ganz glasklare Aussage zu treffen. Er spricht Gotteslästerungen aus. Das ist das glasklare Urteil der Pharisäer, der Gesetzeslehrer, der frommen Leute der damaligen Zeit. Denn nach ihrer Auffassung kann niemand Sünden vergeben, außer Gott. Das ist für sie sonnenklar. Und diese Auffassung ist auch total gut begründet mit ganz vielen Aussagen im Alten Testament. Nehmen wir nur mal Psalm 103, Verse 2 bis 3, sind sehr berühmt. Da steht, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Mit einem Wort, das stimmt, was die Gesetzeslehrer da sagen. Sünden vergeben, das kann nur Gott. Aber was ist, wenn Jesus Gott ist? Dann hat er ja doch recht. Für die Juden war eigentlich klar, dass der Messias ein Mensch ist. Natürlich ein Mensch, den Gott erwählt hat, aber eben ein Mensch. Ein Retter, ein Befreier im politischen Sinn. Ja, der ein sichtbares politisches Reich aufrichtet. Jesus kann gerne behaupten, der Messias zu sein, dann soll er es eben beweisen. Aber doch nicht so. Mit solch übertriebenen Worten. Aber Jesus will nicht nur beanspruchen, ein menschlicher Anführer zu sein. Er hat gesagt, Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben. Damit ihr das wisst, sage ich jetzt noch zu dem Gelähmten, er soll aufstehen. Und hier muss man jetzt genau zuhören. Jesus sagt nicht, der Messias hat die Vollmacht. Er sagt nicht, der Davidssohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Die beiden können keine Sünden vergeben, weil sie königlich-politische Gestalten sind. Ja? Diesen Titel als Beigabe, die Sündenvergebungsmöglichkeit zuzusprechen, auf die Idee kommt auch Jesus eigentlich nicht. Aber er sagt, der Menschensohn. Und hat hier lauter belesene Leute vor sich, die wissen genau, der Menschensohn, das ist diese Gestalt aus Daniel 7, Vers 13. Das ist dieses Wesen, das vom Himmel herabkommt, das von Gott ausgeht, dass Gott sehr wesensähnlich ist, wenn nicht überhaupt selbst Gott ist. Der Menschensohn, das ist nicht einfach irgendwie ein Menschenkind, sondern das ist ein Ehrentitel, der höchste eigentlich, den man sich vorstellen kann. Und das bezeichnet den vom Himmel gekommenen Gottessohn. Und dieser kann Sünden vergeben auf der Erde, eben weil er Gott ist. Er kann es auf der Erde, weil er auf die Erde herabgekommen ist. Und das möchte Jesus proklamieren. Und das ist eigentlich auch das, was wir proklamieren möchten. Und es ist unheimlich bemerkenswert, Jesus gibt der Sündenvergebung Priorität vor der Heilung. Und in der Tat ist es wichtiger, Vergebung der Sünden zu haben, als gesund zu sein zum Beispiel. Oder als kein Leid zu haben oder keine Sorge zu haben. Dass dieses Grundproblem des Menschen, dass diese Urwurzel allen Bösen, dass das für dich hinweggenommen wird, das ist das Allerwichtigste. Sündenvergebung ist wichtiger als die äußere Heilung. Haben wir das selbst schon begriffen? Ich kann leicht reden, ne? Ich stehe hier vorne, sehe einigermaßen gesund aus. Na gut, manchmal zwickt es mich ein bisschen hier oder mein Knie tut weh, aber pff. Aber es gilt eigentlich auch für diesen Gelähmten hier. Es gilt für jeden Menschen. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass seine Seele heil wird, dass seine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Das ist das Allerwichtigste. Und damit alle seine Zuhörer begreifen, dass der menschgewordene Gottessohn, dass er der menschgewordene Gottessohn ist, deshalb tut er dieses Heilungswunder noch obendrauf. Natürlich aus Liebe zu dem Gelähmten, aber gleichzeitig soll es als Zeichen dienen, als Zeichen, dass er mehr ist als diese Messias-Erwartung, die die Menschen damals hatten. Und er möchte doch damit nicht den Pharisäern eine Lektion erteilen, so nach dem Motto, liebe Freunde, ihr lest die ganze Bibel von vorn bis hinten und kapiert überhaupt gar nichts. Ja? Ich demonstriere euch jetzt mal, wie dumm ihr eigentlich seid und dann geht ihr bitte mal schön beschämt nach Hause. So war das nicht gemeint. Sondern er möchte die Menschen gewinnen. Und deshalb zeigt er ihnen, dass er nicht nur reden kann, sondern dass das wahr ist, was er sagt und dass er eben auch vollmächtig handeln kann. Er möchte sie überzeugen. Ja, wenn das wahr ist, dass das Wort Jesu diesen Mann da frei macht von Krankheit, dann sollen sie auch glauben, dass auch das andere Wort wahr war, dass er ihn frei macht von Sündenschuld. Und das kann ja nur sein, wenn er Gott ist. Wissenschaftlich beweisen kann man das nicht, das konnte auch Jesus nicht beweisen, dass der Mann jetzt keine Sündenschuld mehr hatte. Aber der Heilige Geist, der ja den Glauben in uns bewirkt, der bezeugt uns, dass wir durch Umkehr und Sündenvergebung Kinder Gottes geworden sind. Dass sich da was getan hat. Und das ist für jeden Menschen, der für dieses unverdiente Geschenk zu Jesus gekommen ist und das angenommen hat, für jeden gilt das, dass er das spüren kann. Das ist ein riesiges Wunder für jeden Einzelnen, der das annimmt. Und ich glaube, spätestens in der Taufe merken die meisten das dann auch, welche Erlösung, welche Befreiung damit wirklich einhergeht. Dass man sagen kann, für die Sünde gestorben und auferstanden zu neuem Leben mit Jesus. Meine Schuld ist mir vergeben. Halleluja. Hier heilt Jesus mit einem einzigen Befehl diesen kranken Mann. Jeder kann das sehen, sogar Ungläubige. Jeder, der dabei steht, sieht das. Doppelt beschenkt war also dieser Mann mit der Vergebung und mit der körperlichen Heilung. Und der Mann tut, wie ihm befohlen. Er steht auf, er nimmt die Matte und er geht. Aber er tut noch was, was Jesus ihm nicht befohlen hat. Das ist euch bestimmt aufgefallen beim Lesen. Er macht noch eine vierte Sache. Er geht nämlich nicht einfach so stillschweigend nach Hause, sondern da steht, er lobte Gott. Er pries Gott, ja, der war happy, der war glücklich, der ist wahrscheinlich nach Hause getänzelt und hat sich zusammen mit seinen Freunden gefreut, die haben sich auch gefreut, dass sie ihn nicht länger tragen mussten. Die konnten also mittanzen und jubeln. Und dann steht hier in dem letzten Vers, die ganze Menge stimmte in dieses Lob mit ein. Da stand, sie waren erstaunt, da steht das Wort Ekstase im Griechischen. Muss man jetzt vielleicht nicht so wörtlich nehmen wie vielleicht in einem Drogenrausch oder so, aber die waren wirklich sehr, sehr erregt über das, was sie da miterlebt haben. Das hat die richtig, richtig aufgewühlt. Und dann sagen sie, wir haben Unglaubliches erlebt, Unvergessliches, eigentlich Paradoxes. Das ist hier das griechische Wort, was steht. Wir haben Paradoxes erlebt. Was war denn das Paradoxe? Dass ein Mensch tatsächlich Sünden vergeben kann. Davon waren sie jetzt überzeugt. Nicht jeder Mensch, dieser Mensch. Dieser Mensch hatte die Vollmacht. Und wir können uns ja fragen, ob unser Leben auch oft in dem Lob Gottes mündet. Am Ende eines Tages oder wenn uns etwas Tolles widerfahren ist oder einem anderen Menschen etwas Tolles widerfahren ist, freuen wir uns dann mit und loben und preisen Gott und feiern ihn dafür, beten ihn an. Jesus Christus hat uns heute Abend durch diese Geschichte hier, durch dieses Ereignis nochmal neu gezeigt, was eigentlich sein Programm ist, nämlich, dass er uns mit Taten aus dem Glauben an seinem Programm beteiligen möchte. Und er hat gezeigt, was sein Programm ist. Und die Gesetzeslehrer haben das leider nie ganz verstanden. Die haben gesagt, er lästert Gott. Das hat sich bis zum Schluss bei ihnen durchgezogen, diese Einstellung. Dafür ist er ja letzten Endes dann hingerichtet worden. Das war ja die Urteilsbegründung. Er lästert Gott. Sie haben es leider nie kapiert, dass sie mit ihm tatsächlich die Vergebung empfangen und er den Weg zu Gott frei macht. Aber Lukas schreibt es am Ende in dem Missionsbefehl, so wie er bei ihm formuliert ist, Lukas 24, Vers 47, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das ist das Allerwichtigste. Deshalb gibt es Gemeinde, damit alle Völker aufgerufen werden, umzukehren und Vergebung der Sünden zu empfangen. Ich komme mal zum Schluss. Also, Ort der Handlung war heute ein überfülltes Haus. Und das wünschen wir uns vielleicht auch für unser Gemeindehaus, dass es proppenvoll ist mit Menschen, die alle die Botschaft von Jesus hören wollen. Das würde uns gefallen. Oder voll mit Menschen, die auf ein Wunder von Jesus hoffen und daran glauben. Jesus, ein fantastischer Lehrer und ein wunderbarer Heiler. Aber wir wollen nicht nur passiv rumsitzen und anderen womöglich noch den Weg versperren. Jesus ist vor allem der Retter, der jeden Menschen kennt, der jeden Menschen liebt und der ihn von den Folgen der Sünde erlösen will, durch die Vergebung, die er schenkt. Das ist ihm das Allerwichtigste. Und deshalb wollen wir in der Gemeinde Raum geben, dass jeder reinkommen kann. Sei das ein nett adrett gekleideter junge Frau, sei das ein Skinhead, sei das ein Rocker, ein Punker, sei das ein älterer Mensch oder ein ganz junger, ist doch alles total egal, ob arm oder reich, groß oder klein, dick oder dünn, welche Herkunft oder irgendwas, es zählt doch überhaupt nicht. Wichtig ist, dass wir den Leuten die Möglichkeit bieten, sich zu Jesu Füßen niederzulassen. Wir brauchen keine lähmende Enge. Wir brauchen den freien Zugang zu Jesus. Und es soll auch niemand irgendwo in der Menge stehen bleiben. Es ist doch keinem damit geholfen, wenn er hier reinkommt und sich brav hier mit in die Reihen setzt und dann einfach nur zuhört und nickt. Nur wer persönlich zu Jesus kommt und sich ihm ausliefert, der erfährt, die Heilung seiner Seele. Nur zu Jesu Füßen findet sie statt. Und dafür lohnt es sich, jede Anstrengung zu unternehmen. Deshalb müssen wir offene Türen haben, deshalb müssen wir rausgehen und einladen, deshalb müssen wir Leute abholen, wo sie sind und auch Kosten und Mühen auf uns nehmen. Denn welche Freude entsteht da, wo Jesus wirkt? Wie viel Grund gibt es dann zum Danken, wenn wir erleben, was Gott an anderen Menschen tut, wie er ihr Leben verändert? Und wie schön ist es dann, gemeinsam mit jemand, der neu zum Glauben gekommen ist, Gott anzubeten. Wie toll ist es, Gott zu loben und zu preisen für das, was er an uns unwürdigen Menschen tut. Zum Ende habe ich einfach jetzt eine Frage für dich. Die kann eine Minute hier an der Wand stehen bleiben und du kannst überlegen für dich. Wer aus dieser Geschichte bist du? Vielleicht, wer bist du gerade im Moment, zur Zeit? Stehst du abwartend in der Menge und willst zuhören und lernen? Oder meinst du, du könntest dich aktiv für andere einsetzen und ihnen helfen? Oder bist du die Person, die vor Jesus kommen sollte, um sich ihm auszuliefern oder neu auszuliefern? Oder gehörst du im Moment zu denen, die über Gott staunen und jubeln, weil sie ihn erlebt haben? Lass dich doch jetzt einfach noch einen Moment nieder zu den Füßen von Jesus und frag ihn, welche Rolle für dich gerade daran ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen von allem, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch etwas ganz Bestimmtes, was er dir gerade sagen möchte, was deine Seele genau jetzt braucht. Eine Minute schweigen und ihr könnt ja dann in der Stille ihm Antwort geben.